Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host. Heute haben wir wieder einen spannenden Corpo hier sitzen. Sein Name ist auch Jan und Jan ist CVer und Bierbrauer. Er ist Philister der KAV Soevia Berlin und ein langjähriger Freund und Zippelbruder von mir. Jan, schön, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
Sehr gerne. Sollen wir direkt mal anfangen?
Gerne.
Wie alt bist du?
Ich bin 32 Jahre alt.
Wann bist du aktiv geworden?
Aktiv geworden bin ich 2010.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ursprünglich komme ich aus Grevenbruch, eine Kleinstadt im Rheinland. Und ich bin dann über die Zwischenstation Köln 2010 nach Berlin gezogen.
Was hast du studiert?
Wie du eben schon mal kurz angesprochen hast, beschäftige ich mich beruflich und privat mit dem Guten und Feinen, mit dem Gerstensaft. Ich habe also Brauwesen erstmal eine Ausbildung gemacht zum Brauer und Melzer. So heißt der Handwerksberuf und dann Brauwesen studiert auch.
Sehr schön. Hast du auch einen Abschluss erreicht?
Ja, also ich bin, wie gesagt, habe ich vorher den Gesellenbrief, wie man so schön sagt, gemacht. Habe dann den Diplom-Braumeister-Studiengang angefangen. Habe den dann wieder zwischenzeitlich auf Eis gelegt, um in Berlin tätig zu sein. Mangels Kohle. Aber dann irgendwann mal den Weg zurückgefunden und auch einen Abschluss erlangt. Und darf mich jetzt auch Braumeister schimpfen.
Ja, super. Ist aber auch so ein Berliner Ding, oder? So in der Craft-Bier-Brauerei dann einen Sonderweg gehen.
Man muss es mal gemacht haben, ne?
Wie ist das so als Braumeister oder damals Braugeselle in einer Craft-Bier-Brauerei zu arbeiten? Weil ich meine, das wird doch, auch weil die ja nicht das Reinheitsgebot einhalten müssen, ist das, glaube ich, doch so eine zwiegespaltene Geschichte, oder?
Also man muss nicht unbedingt zwangsläufig auf das Reinheitsgebot verzichten, wenn man Craft Beer machen möchte. Haben wir damals auch nicht, machen auch viele andere nicht. Auch die, die in Berlin sich durchgesetzt haben, machen es größtenteils nicht, dass sie darauf verzichten. Und ja, wie ist das so als gelernter Brauer? Also die meisten waren zumindest, als der Hype noch groß war, ungelernte Quer. Die das mal probieren wollten, so typische Start-up-Geschichten, die dahinter stecken und wo auch durchaus interessante Sachen bei rausgekommen sind. Interessanterweise die sich durchgesetzt haben, gerade bei so bei den Berlinern, sind die tatsächlich den klassischen Brauerei-Background hatten, die es heute jetzt noch so gibt. Und die anderen haben ja teilweise, glaube ich, auch das Interesse verloren oder sich anderen Dingen zugewandt. Das ist halt auch ein hartes Geschäft. Man ist dann doch vielleicht manchmal verwundert über die Kollegen, was die da so für Sachen machen. Vielleicht fällt uns dann nachher noch was zu ein, eine Anekdote, eine lustige oder so. Aber im Großen und Ganzen war es ganz spannend, auch mal zu gucken oder zu erfahren, wie Leute, die eigentlich, weiß ich nicht, aus dem Marketing kommen, an so eine Sache rangehen, ne? Ich habe es ja wirklich nach Lehrbuch gelernt und in einem traditionsreichen Handwerk ist ja am Anfang nicht viel Spielraum für. Und wenn dann jetzt, ja, klassisch ist, glaube ich, so der marketingaffine Mensch, wenn der dann kommt, der hat dann einen Ansatz, einen unkonventionellen Ansatz und dann kann man mal ausprobieren, ob es auch funktioniert.
Warum heißt das eigentlich Craft Beer? Also ich meine, Craft ist ja Handwerk übersetzt.
Ja, das war im Ursprung so gedacht, dass es Craft Beer sollte das Bier sein, das handwerklich gebraut wird. Eine große Brauerei heutzutage, die ist natürlich hochtechnologisiert, die hat einen hohen Automatisierungsgrad und man sitzt da mehr vom Computer überwacht da die Prozesse und in dem handwerklichen Brauereibetrieb wie man sich das vielleicht noch so vorstellt, so ein bisschen romantisch, dass man da wirklich am Kessel steht und die Zutaten hineinwirft. Ja, so ein bisschen Rügenwalder Mühle-Charme. Ne?
Aber das ist doch hoffentlich noch so, oder?
Ja, klar. Nein, das ist halt die harte Realität sieht anders aus, aber beim Craft Beer wollte man, glaube ich, auch so ein bisschen das transportieren, diese Romantik und den handwerklichen Charme, der dahinter steckt. Ja. Mhm. Genau, so Bedeutung ist auch, Craft soll auch handwerklich heißen. Ja. Mittlerweile ist das gerade in Amerika ist es eher dazu übergegangen, dass die Biere außergewöhnlich schmecken sollen. Also aus diesem klassischen Bierdunst heraus ausbrechen sollen. Die sollen überhopft sein, sage ich jetzt mal. Ja, also man soll wirklich da nicht Bier brauen, was wo man sagt, okay, da trinke ich mich jetzt heute Abend drauf fest oder weiß ich nicht, da haue ich mal ein 50 Liter Fass zur Kneipe an Hahn und alle jubeln, sondern da geht's dann um Biere, wo man vielleicht wieder eine andere Sorte probiert. Also eher so Bier für Weintrinker machen, ja.
Ja, die gibt's ja auch oft als Pakete zu kaufen, ne, wo das Ganze so eine Bierbox ist, wo dann mit Erlebnis geworben wird, wo dann jede Flasche einen eigenen Geschmack hat, so einen anderen Geschmack hat.
Genau, ja, das...
Weil da gibt es ja auch so große Namen wie BrewDog zum Beispiel.
Genau, ja, BrewDog ist ein großer Name in der Branche.
Ja, weil der Gründer von BrewDog, der ist ja auch ein spannender Typ, weil der tritt ja auch als Investor auf. Und der hat zum Beispiel in Maus investiert. Das ist, also wir kriegen hier keine Werbung, also kein Geld dafür oder so. Maus ist halt so ein... Die machen Handyhöhlen, die stoßdicht fest sind. Die schmeißen die aus Hubschraubern, fahren da mit der Planierraupe drüber und haben jetzt so einen Rucksack entwickelt, den habe ich mir gekauft, runtergeschmissen. Und dann macht der BrewDog-Typ halt mit. Der ist dann halt einer der Hauptinvestoren. Und
ja, die haben auch mit Aldi oder mit Lidl, also mit einem deutschen Discounter zusammen, ihren... Market Lounge in Deutschland gemacht. Also haben also wirklich im Discounter zu einem Discounterpreis auch Craft Beer, ein IPA war das, glaube ich, angeboten. Mhm. Und was natürlich eine ganz witzige Idee ist, ne? Also mal weg von einer 0,3er Dose für 5-6 Euro zu verkaufen, hin zu, ich stelle mal das Bier in Discounter. Mhm. Die haben einen großen Aufschlag da mitgemacht und das kam auch sehr gut an.
Ja. Okay. Ja, ich finde, ich habe da, du bist ja auch Konkneipant ja auch bei uns, bei der GOT hier in Düsseldorf. Und ein gemeinsamer Bundesbruder von uns, der hatte auch dieses IPA Ale mir mal vorgestellt. Und ich muss sagen, ich finde es echt gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn er mit einer Flasche um die Ecke kommt. Schmeckt echt sehr, sehr schön.
Eine gekonnte Abwechslung, ne?
Ist es. Obwohl ich, also, wir lieben ja eigentlich Altbier. Ne? Wir trinken ja nur Altbier. Und dann. Ist auch mal gut, mal nebenbei was kennenzulernen, auf jeden Fall. Aber lass mal über deinen Bund noch ein bisschen reden. Wann wurde dein Bund gegründet, die KV Suevia Berlin?
Die wurde 1875 gegründet.
Moment, dann lass mich mal kurz rechnen. Das heißt, ihr seid ja ein Hochkartell.
Das kann man an den Zahlen eigentlich nicht herausfinden. Das zeigt nur wieder, dass du sehr, sehr gut recherchiert hast. Mhm. Aber aber das heißt eigentlich nichts besonders viel, außer dass die Füchse die ersten 10 Verbindungen auswendig lernen müssen. Also die am längsten im Verband Mitglied sind. Sind dann in Wahrheit noch nicht mal die Ältesten alle.
Was sind eure Farben?
Unsere Buschenfarben sind schwarz-gelb-blau und unsere Fuchsenfarben sind schwarz-gelb-schwarz.
Wie groß ist dein Bund?
Wir haben ungefähr 250 Mitglieder.
Das ist ganz schön groß.
Das klingt erstmal groß, allerdings sind selten alle 250 auf einem Fleck versammelt.
Habt ihr auch berühmte Mitglieder bei euch? Oder verstorbene berühmte Mitglieder?
Ja, doch. Da sind einige... gut, ich will jetzt nicht unseren Wikipedia-Artikel hier vortragen, aber dadurch, dass wir halt in Berlin sind, hatten wir zum Beispiel zwei ehemalige Reichskanzler der Weimarer Republik. Wir haben verschiedene deutsche Unternehmer, die mit und ja, ich denke mal, das ist aber sehr ähnlich wie in anderen Verbindungen auch. Gerade wenn man jetzt so einen prominenten Hochschulort hat wie Berlin, das da kommt dann auch, da sollte dann auch irgendwann mal was bei rumkommen. Das kann ja nicht jeder irgendwo in Brandenburg in der kleinen Brauerei rumsitzen, sondern es muss ja auch mal einer irgendwo Erfolg haben dann, ja.
Aber auch das muss besetzt werden.
Auch das, klar, natürlich. Auch einer muss auch, für den Stoff sorgen, ne?
Definitiv. Ich meine, da wird dein Bund hier wahrscheinlich sehr dankbar sein, dass du diesen Weg eingeschlagen hast.
Die Aktiven sind begeistert, Gott sei Dank, ja.
Zum Glück. Aber lass uns mal ein paar ernsthafte Fragen hier beantworten. Ötti, Pilz oder Rouge?
Pilz.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Wachsjacke.
Mütze oder Tönnchen oder Stürmer?
Alles drei.
Bestanden. Segelschuhe oder Laufer?
Segelschuhe.
Die Socken rot oder grün?
Rot.
Polokragen oben oder unten?
Mittlerweile unten.
Sylt oder Mallorca?
Sylt.
Welches Haus findest du am schönsten?
Welches Haus? Natürlich ja. Mein eigenes, also unser Schwabenhaus in der Drakestraße in Berlin.
Der Wohlfühlort, sehr schön.
Okay. Und eine Wohlfühl.
Der 7. Oktober 2023 hat in Israel alles verändert. Heute möchten wir euch auf eine besondere und dringende Situation aufmerksam machen. Vor kurzem war Farbenbruder Abt Nikodemus Schnabel von der Domitio-Abtei am Zionsberg in Jerusalem bei uns im Korpotalk in Episode 14 zu Gast. Er hat uns eindrucksvoll geschildert, wie sehr das Kloster und seine Gemeinschaft unter den aktuellen Umständen in Israel leiden. Seit den tragischen Terrorattacken vom 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Konflikt zwischen Israel und Gaza ist die Zahl der Pilger, die die Abtei besuchen, von etwa 5.000 pro Tag auf wenige geschrumpft. Diese drastische Reduktion hat schwerwiegende finanzielle Auswirkungen auf das Kloster. Um das Personal weiterhin bezahlen zu können, muss die Abtei inzwischen auf die Altersvorsorge der Mönche zurückgreifen. Eine Entlassung der Angestellten kommt nicht in Frage, da diese sonst ohne jegliches Sicherungsnetz in die Armut abrutschen würden. Deshalb rufen wir euch alle auf, die Domitio-Abtei zu unterstützen. Jede Spende, egal wie klein, kann einen großen Unterschied machen und dazu beitragen, die Existenz des Klosters und seiner Angestellten zu sichern. Ihr könnt eure Spende direkt an die Domitio-Abtei richten. Der Link zur Spendenseite findet sich in den Shownotes. Lasst uns zusammenstehen und helfen, diese schwierige Zeit zu überbrücken. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt geht's mit dem Talk weiter.
Wie bist du damals in deinem Bund aktiv geworden?
Ich war damals auf Wohnungssuche in Berlin und habe von meinem Onkel, der Kartellbruder ist, das Angebot bekommen, dass er mir mal den Kontakt herstellt zu Soevia und mal den Fuchsmajor einen Skype-Call gemacht und mit dem gequatscht, der war sympathisch und dann bin ich relativ spontan und ja, ohne große Umschweife dann aufs Haus gezogen, als das für mich dann nach Berlin ging. Mhm. Und kam dann auch gleich in einen wohlgefüllten Fuchsenstall. Ich glaube, wir waren 9 Füchse oder so. Und das hat natürlich so von Anfang an, also vom ersten Abend an Spaß gemacht. Ich bin ja so ein rheinischer Vereinsmeier. Ich bin da nicht so wirklich, hab da nicht so wirklich Berührungsängste. Ich habe mir das erklären lassen mit der Fuchsenzeit. Also ich hätte jetzt auch einziehen können und erstmal gucken und so weiter. Und ich konnte aber auch gleich Fuchs werden, sage ich mal. Ich bin donnerstags eingezogen und donnerstag mittags und abends war halt schon der erste Konvent. Und dann hieß es so, ja, du kannst natürlich wie die anderen, die waren schon ein paar Wochen länger da. Da kannst du heute Abend auf dem Konvent schon eintreten oder in dein Eintrittsgesuch stellen, dann bist du Fuchs. Er sagt dann, ja, hier scheinst ja Bierbrauer also schon mal nicht dem Trunk abgeneigt und ja, Karteller in der Familie, das wird ja schon ungefähr wissen, was auf ihn zukommt. Ich bin auch noch im Schützenverein und so, also bin generell wirklich der klassische Rheinländer. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt eine Probezeit vor der Probezeit anheften? Dann gib mir her den Deckel, dann unterschreibe ich. Ja, und dann war ich so gute 24 Stunden auf dem Haus und dann ging die erste Kneipe los, auf der ich dann auch rezipiert worden bin. Von der ich aber auch nicht mehr wirklich viel berichten kann, muss ich ehrlich sagen.
Schon so lange her.
Liegt natürlich nur daran, dass es schon so lange her ist, ja.
Okay. Ja, spannend. Ich kenne dich ja auch noch als Fuchs. Damals habe ich dich ja kennengelernt. Ich weiß auch noch, wie ich dich das erste Mal gesehen habe. Da war ich, habe ich nirgendwo ein Zimmer gekriegt, außer bei einer anderen Verbindung, in einem anderen Stadtteil. Da gehen wir nicht genauer näher drauf ein.
Und, ich erinnere mich noch, ja.
Burgunde aus Düsseldorf war auch in Berlin und der hatte bei Facebook gesehen, dass ich in Berlin bin. Dann hat er mich angeschrieben, meinte, hey, sollen wir mal was machen? Ich so, ja klar. Und dann haben wir uns dann an der Friedrichstraße getroffen. Er war dann mit dem Auto, ich bin dann dazugestiegen. Dann meinte er, komm, lass doch mal ein paar Bünde besuchen. Ich so, ja klar, gerne. Und dann meinte er, kennst du so Evia? Ich so, ja, ich habe da auch versucht, ein Zimmer zu kriegen, aber die waren ausgebucht. Und ja, hatte eigentlich ehrlich gesagt gar keinen Bock, zu so Evia zu fahren. Und dann hat er sich aber durchgesetzt und dann sind wir ja zu euch gefahren. Und dann ja, saßt ihr dann unten da im Kaminzimmer mit der Bar. Und ja, da haben wir uns eigentlich von der ersten Minute an, glaube ich, gut verstanden, nachdem wir uns, glaube ich, erstmal gar nicht mochten in den ersten 30 Sekunden. Aber dann hat das, glaube ich, sehr gut funktioniert.
Ja, ich hatte keinen Bock auf Couleurbesuch. Das war so das Problem und am Anfang, ne? Da konnte jetzt kommen, wer wollte, ne? Und ja, wenn man dann merkt, okay, die Leute sind doch vielleicht ganz lustig, dann kann ja sowas, kann man sich auch schon mal umstimmen lassen, ne? Gott sei Dank. Aber genau, ich erinnere mich dann noch so vage dran. Kennst du den Typen noch? Hast du da noch Kontakt zu?
Ja, ich kenne ihn noch, ja. Okay, ich will jetzt keine Namen doxen. Ja. Weil,
ne? Nee, alles gut. Der war aber auch Karteller, ne?
Hochkarteller.
Burgunder, sagtest du ja eben, ja.
Hochkarteller.
Okay. Ja, dann siehst du, nee, so, ja, das ist wichtig. Ich glaube, das ist eigentlich, glaube ich, nur außerhalb des Hochkartells wichtig.
Ja, aber es hat mir bei euch ja sehr gut gefallen und am Ende konnte ich mich ja auch durchsetzen und durfte dann auch bei euch aufs Haus ziehen. Erst eine Nacht auf dem Sofa und dann war ja ein Zimmer frei und der Rest ist ja auch Geschichte, würde ich sagen. Das waren lustige 4 Wochen, die wir da verbracht haben. Ich habe auch 8 Kilo zugenommen in dem Zeitraum.
Wand an Wand sogar, du hast ja im Zimmer neben mir gewohnt.
Ja, aber das war ja damals echt eine coole Zeit, da war ja Gott und die Welt geführt in Berlin zu dem Zeitpunkt und da ist ja einiges gegangen damals.
Das ist wirklich ganz cool. Also das ist auch eine Sache, die mir aus meiner aktiven Zeit und vor allen Dingen aus der Zeit auf dem Haus in Erinnerung geblieben ist, dass du, also klar, Berlin ist jetzt keine große Bummelstadt, wo du wirklich viele Leute, wo viel, weil alles halt weit auseinander ist. Du hast so deine Go-To-Bünde, wo du halt hingehst und die Leute dann kennst und dann kannst du schon mal vorher über WhatsApp oder was ausmachen oder abklopfen, sag ich mal, ob jemand da ist, ne? Aber du kriegst halt, weil du halt in Berlin bist und irgendwie jeder mal irgendwie nach Berlin muss, will, möchte oder kann, wahnsinnig viele Leute lernt man kennen, ja, aus anderen Verbindungen, wahnsinnig viele Korpus, witzigerweise auch nicht nur Kartellbrüder, also du bist mir natürlich immer noch der Liebste, nicht CVer, der bei uns auf dem Haus gewohnt hat, aber natürlich nicht der Einzige. Also das finde ich auch immer ganz interessant. Das kennt man, glaube ich, in anderen Städten nicht so, dass da so ein interkooperativer Austausch ist oder dass da vielleicht auch die Berührungsängste nicht so da sind. Ja. Also da sind wir wirklich, da kann man Berlin mal loben, da sind wir ganz Weltstadt, auch wenn das im Bummelalltag halt wirklich dann nicht so die Korporomantik ist.
Stimmt. Nee, aber auch so mit dem Interkooperativen, das, wo du das sagst, da fällt mir auch direkt so eine eigene Geschichte ein, die ich erlebt habe. Ich war auch dann mal in Heidelberg unterwegs und wir haben dann bei einer Burschenschaft übernachtet zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir bummeln gegangen und für die war das Ging überhaupt gar nicht, zum CV zu gehen. Und da war halt direkt wie Öl und Wasser, wie Feuer und Wasser. Es hat nicht funktioniert. Die haben sich direkt in die Haare gekriegt. Also das ist nicht selbstverständlich, ne?
Ja, das ist vielleicht in Berlin auch so ein bisschen aus der Not herausgedrungen, dass du halt einfach nicht so aufeinander hängst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt nicht zum Chor, dann oder ich gehe jetzt zur Burschenschaft XY, gehe ich jetzt nicht, dann kannst du halt dich in eine Bahn setzen und halt nochmal irgendwo 10 Minuten weiter wegfahren, ja. Oder musst du dir ein Taxi rufen oder sonst was. Da darf man halt einfach nicht so wählerisch sein, ja. Da geht man halt zu dem Bund, der um die Ecke ist. Und dann welcher Dachverband? So, wenn da Leute sind, in der Regel sind ja auch, trifft man ja auch wirklich meistens nette Leute. Und dann erlebt man ja auch immer einen guten Abend da.
Absolut. Das ist auch eine schöne Zeit gewesen. Also das Coole an Berlin war ja, weil so, ist ja auch eine große Korpusstadt wie Göttingen, wie München, wie Bonn. Und da war es dann auch so, dass man hat dann alles um die Ecke gehabt. Ne? Ein Chor war nicht weit entfernt, Landsmannschaft war nicht weit entfernt, Turnerschaft war nicht weit entfernt, andere CVs waren nicht weit entfernt. Ne? Man kann sich auch in den Bus setzen, ist dann super schnell überall da. Dahlem war nicht weit entfernt. Da kann man dann erlebnisorientiert, genau, auch unterwegs, ja, sein.
Ja, genau. Du hast halt auch immer so deine kleinen Flecken, wo halt sich so ein paar Häuser ansammeln. Und dann geht man halt auch meistens dann die 3, 4 Häuser, die in dem Block sitzen oder in der Umgebung sitzen, die geht man dann auch mal ab.
Ja. Was ich noch krass finde in Berlin ist, so ab 12 Uhr nachts ist da tote Hose. Da fährt kein Bus mehr, keine Bahn und höchstens Taxi. Das hast du in anderen Städten nicht so, finde ich. Also
am Wochenende fährt die S-Bahn durch. In der Woche beim Bummeln muss man dann eventuell ab, weiß ich nicht, 1, 2 Uhr, je nachdem, wo man ist, muss man dann Nachtbus fahren. Das ist natürlich extrem bescheiden. Ist aber auch tatsächlich ein aktives Problem, was uns als alte Herren jetzt nicht mehr angeht. Ja,
ja, dann lass uns nochmal auf dich zurückkommen. Wie war das denn damals für dich als junger Mann, als du in die Corpo-Bubble eingetreten bist?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin relativ alternativ noch in die Verbindung eingetreten, zumindest was das Optische angeht.
Ich erinnere mich an die Fotos. Cappy.
Ja, als du mich kennengelernt hast, hatte ich schon schmalzige Haare, glaube ich, aber das vorher war ich halt Schlagzeuger und so und
richtiger Franjo geworden dann.
Dann hat ja die Matte, die hing halt irgendwie also in der Gegend rum und das hat mir halt irgendwann nicht mehr gefallen. Mhm. Witzigerweise bin ich aber nicht auf die Schmalzfrisur gekommen, weil ich jetzt besonders buchsig werden wollte, sondern weil ich einen Kommilitonen hatte, der dann in seiner Berlin-Zeit in so eine Rockabilly-Bubble komplett gefallen ist und dann, okay, halt mit Pomade und so in der Haare und die Jeansjacken mit aufsteigendem Revers trug und so richtig abgedrehte Sachen. Und über den bin ich eigentlich dann auf die Idee gekommen, ich kann mir auch mal die Haare so richtig nach hinten schmieren und mir ist das aber dann zu aufwendig gewesen, so eine richtige Tolle daraus zu machen. Aber ich fand das halt cool, hat mir gefallen, so brauchst du dich nicht mehr so viel drum kümmern. Gerade Pomade ist ja ganz dankbar, ne? Immer einen Kamm durchziehen, einen Kamm durch die Haare und zurück an den Tresen. Ich meine natürlich an den Schreibtisch. Mhm. Und dann, das war so der Frisuren-Change. Ansonsten, gut, bei uns gilt generell Kragenpflicht zum Band. Das, also im Alltag fällt es dann nicht so auf. Aber ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen mit dem Erwachsenwerden, also so mit Anfang 20 habe ich dann auch gesagt, so weiß ich nicht, auch durch meinen Nebenjob dann, da ja ein Bürojob war, habe ich dann auch tagsüber ein Hemd getragen und meistens einen Sakko drüber, wenn ich dann in die Uni gegangen bin, wenn ich danach noch ins Büro bin. Und dann schleift sich das so ein bisschen mit dem Ernst des Lebens ein, dass man halt nicht mehr im ACDC-T-Shirt in der Vorlesung sitzt, sondern halt im blau-weiß karierten Hemd und Tweetsacko.
Sieht auch besser aus.
Ja.
Aber so eine Chevauderie-Frisur ist immer schön.
Jetzt sag mal, was Doofes passiert. Was heißt Doofes passiert? Ich hatte da den Fall, dass ich einen zum Ende einen Kurs noch nachholen musste, den ich am Anfang meines Studiums oder eine Vorlesung noch nachholen musste, die ich da etwas, ist mir heute schleierhaft, wie das passieren konnte, die war mir ja durch die Lappen gegangen. Mhm. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, die muss ich jetzt noch wiederholen, bin dann in die Erstsemester Vorlesung gegangen, um den Professor irgendwie zu treffen, weil der auch die Sprechstunde, weiß ich nicht, war schwierig alles. Und saß dann in dem Outfit, so kam da rein, hab mich dann erstmal vorne so in die erste Bank gesetzt, weil ich auch sonst keinen da jetzt kannte, zu dem ich hätte sitzen sollen. Und dann haben die, da wurde es richtig ruhig, ne? Da haben die gedacht, wer ist das denn jetzt, ne? Und dann, klar, der Prof kannte mich natürlich, weil ich ja auch ewig studiert habe. Und dann kam er rein und dann habe ich ihn gleich begrüßt und er wusste halt, wer ich bin, und dann kurz mit ihm gesprochen. Ja, und dann habe ich mich erst wieder hingesetzt, weil ich wollte jetzt nicht gleich wieder gehen. Ich dachte, ich höre mir das jetzt an. Zumindest noch eine halbe Stunde, bevor ich den Raum wieder verlasse. Nachdem ich jetzt hatte, was ich wollte. Und da merkte ich dann schon das Getuppel. Wer mag der Typ wohl sein? Ist das jetzt unser Tutor? Ist das ein neuer Prof oder was? Da kam man an der TU nicht mehr mit klar. Ne? Das
hast du dich vorgestellt auch? Guten Tag, mein Name ist Kölsch, früh Kölsch.
Mir gingen halt die ganze Zeit so Gedanken durch den Kopf, so aller Feuerzangenbowle. Das wäre eigentlich ziemlich witzig
gewesen. Hier ist mein Abitur. Auch meine Promotion.
Leider das hätte man vorbereiten müssen. Ne? Das war aus dem Stegreif nicht möglich.
Wie lange warst du damals Fuchs?
Ich war 2 Semester Fuchs. Das ist eigentlich relativ üblich bei uns. Also 2 Semester und 1 Monat drüber. Wir haben im November unser Stiftungsfest. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schön, wenn man nicht auf der Ankneipe dann geburscht wird, sondern zum Stiftungsfest Kommerz. Mhm. Und dieses Glück hatte ich, mein lieber Wohnsbruder Karol nicht, den kennst du auch aus der Zeit, der musste aber dann schon gleich eine Charge übernehmen in seinem ersten Burschensemester.
Aber ich war bei seiner Burschen war ich mit dabei.
Das kann sein, ja.
Das war ja damals dieser katholische Kommerz, der gefeiert worden ist, anlässlich des Besuches des Papstes in Berlin 2011.
Genau, richtig, genau. Und da ist er dann auf diesem Kommerz ist er gewurscht worden, damit er dann gleich zum Semesterbeginn da in Amt und Würden erscheinen kann. Und für mich als Rheinländer war es natürlich wieder besonders schön, am 11.11.2011 gewurscht zu werden.
Das ist ein schönes Datum. Jetzt, wo wir gerade schon öfters das Wort Chargen gehört haben, welche Chargen hast du denn so in deiner Vergangenheit gemacht und wie hast du sie gemacht? Wurden sie geklammert oder nicht?
Ich habe 5 Chargen gemacht, alle geklammert. Ich war 3-mal Fuchsmajor, 1-mal Konsenior, 1-mal Senior. Und das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die 3 Fuchsmajorate auch eigentlich hintereinander weggemacht. Dann hatte ich 2 Semester Pause mal. Dann den Konsenior oder 1 Semester Pause, dann hatte ich den Konsenior gemacht und dann habe ich tatsächlich kurz vor Corona eigentlich so als letzten inaktiven Atemzug noch ein Seniorat gemacht, weil damals sich von den Aktiven keiner fand, der sich so richtig traute. Und dann habe ich gesagt, gut, ich jetzt nochmal und was heißt nicht richtig traute, aber ja. Das war viel zu tun in der damaligen Zeit und dann wollte man auch einen erfahrenen Burschen haben und ja, da habe ich ein gutes Team gehabt aus mit meinem Zipfelbruder zusammen, der Fuchsmajor war, waren hier die beiden alten Männer in dem Chargenkabinett und hatten dann 3 junge Bundesbrüder und das war echt, wenn ich nochmal richtig witzig, dann richtig nochmal so aktiv zu sein, sich nochmal, also dann als Senior musstest du dir halt auch nochmal richtig reinstellen, auch wenn du gedacht hast, du bist jetzt da raus aus dem aktiven Spiel, ne? Mhm. War schon ganz witzig. Also es hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Ja. Und genau, das waren meine 5 Chargen.
Sind da so Punkte, wo du sagen würdest, daran bist du gewachsen, da hast du Soft Skills gelernt, Führungsfähigkeiten ausgebaut, Managementfähigkeiten ausgeprägt?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Semestern, wo Dinge schiefgelaufen sind oder wo halt unvorhersehbare Sachen passiert sind, seien es Todesfälle oder also zum Beispiel, als ich Konsenior war, ist damals kurz vor Semesterbeginn unser damaliger Philister-Senior plötzlich verstorben und der wirklich viele Sachen immer organisiert hat und eine Wahnsinnsstütze für den Bund war. Und da ist halt einfach Wissen dann plötzlich weg gewesen, ja. Und das hatte auch keiner so, dann war auch nicht abrufbar, ne. Das hatte der halt, viele Sachen hatte der organisiert, Stiftungsfest war organisiert und so, das hatte der im Kopf, größtenteils, ne. Und da mussten wir dann erstmal gucken, wie wir diese Sache lösen, in dieser Schockstarre, die zeitgleich noch herrscht. Das sind dann schon Sachen, wo man als junger Mensch in eine Verantwortung rückt, sag ich mal, die ist schon besonders. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich Konvente, das ist ganz klar, auch im Podcast hier schon mal angesprochen worden, an Konventen wächst man, glaube ich, sehr. Der Carsten Hoager hat das, glaube ich, auch gesagt, dass das für ihn so ein Aha-Erlebnis auch im Job war. Ne? Denn plötzlich da zu sitzen und Sitzungen leiten zu können und man merkt wirklich, dass da bei Kollegen im Berufsleben wirklich, ja, dass die das noch nie gemacht haben, Verwunderung herrscht, woher man denn sowas kann. Ne? Und wenn man es, glaube ich, unter dem Einfluss von ein paar Bier gelernt hat, so ein Konvent durchzuleiten, dann kann man das auch im Berufsleben, glaube ich, ganz gut schaukeln später.
Das glaube ich auch.
Ja, das wären so, das wären so zwei markante Punkte, ne? Und ansonsten, ja, Führungskompetenzen hast du auch noch angesprochen, stimmt, ja klar, ich meine, ich war dreimal Fuchsmajor, da gehört auch ein gewisser Betreuungsaufwand dazu, da habe ich aber jetzt, glaube ich, weniger daran, also, ja, durch die Charge an sich gelernt, sondern durch die Gespräche mit anderen Bundesbrüdern, mit älteren Bundesbrüdern, die vor mir Fuchsmajor waren, und die Tipps, die mir gegeben haben. Und ich bin jetzt heute auch, wir bilden bei uns in der Brauerei, wir bilden auch aus. Also ich bin auch für die Ausbildung der Lehrlinge zuständig. Und so ein bisschen Feingefühl dafür zu haben, auch dass ein junger Mensch mit 18, 19 vielleicht andere Dinge als Arbeit im Kopf hat, da kann man sich natürlich drüber ärgern, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die ist relativ gut nachvollziehbar.
Gab es denn etwas, wo du sagst, boah, das war richtig krass, was du in deiner aktiven Zeit erlebt hast?
Gute Frage. Wahrscheinlich, was mir spontan einfällt, sind natürlich aktiven Fahrten. Aber generell so die aktiven Fahrten, Stagierfahrten mit einem Mietauto irgendwie am Wochenende irgendwie durch Deutschland fahren, um irgendwo auf Verbindung zu gehen, die gerade ein rundes Stiftungsfest hat oder sonst irgendwas feiert, fand ich immer ganz cool. Du lernst super viele deutsche Städte kennen, Unis kennen, die Leute vor Ort kennen, die Verbindung. Das war eigentlich, vielleicht haben wir auch gute Freundschaftsverhältnisse einfach, die wir eingegangen sind. Aber das war nie langweilig, ne? Und das war dann, wir sind in Rom gewesen, wir sind in Posen gewesen, wir haben auch einen guten Kontakt zu einer katholischen Verbindung in Polen, in Posen. Und die sich wieder begründet haben, die waren natürlich auch alle verboten, und die haben das relativ spät, ich glaube so 2002 oder was, jetzt müsste ich lügen, haben sie sich dann wieder begründet. Finde ich auch ganz spannend. Da waren wir beim Stiftungsfest, da saß dann noch einer der letzten alten Herren an der Kneiptafel im weißen Haar, der halt noch vor dem im Krieg rezipiert worden ist und so, bevor es dann irgendwann nicht mehr möglich war, den Betrieb da aufrechtzuerhalten. Das sind dann auch spannende Geschichten, die Kartellbrüder, Farmbrüder dann erzählen, ne? Und diese Zeitzeugenberichte sind auch echt spannend.
Welche Chargen hast du am meisten gehasst?
Ich habe eigentlich alle 3 Chargen, die ich gemacht habe, gerne gemacht. Also da hatte ich wollte am Anfang nicht unbedingt direkt den Senior machen, da hatte ich weniger Lust drauf. Ich wollte dann tatsächlich erstmal Fuchsmajor werden und dann im Nachhinein habe ich aber auch den Senior sehr gerne gemacht. Das war auch ein tolles Erlebnis, ein Stiftungsfest Commerce zu schlagen. Und mit, weiß ich nicht, da waren ja 300 Leute oder was in der Corona. Und das war schon cool, ne? Dann so einen großen Commerce zu schlagen, das hat dann echt Spaß gemacht. Ich bin ja nur auch jemand, der nicht so gerne wahnsinnig viel Schreibarbeit macht. Und von daher bin ich ganz froh drum, dass ich um Schriftführer und um den Kassierer so rumgekommen bin, ne? Dass ich da andere Sachen machen konnte. Weil ich glaube auch mal, es muss nicht jeder jede Charge gemacht haben, sondern man soll die Leute schon so für das nutzen, was sie gut können. Und ganz gut quatschen und Bier trinken und Leute connecten und so. Und das konnte ich, glaube ich, als Fuchsmajor und als Senior ganz gut. Und Feste schmeißen kann ich auch ganz gut. Da war ich als Konsignor bei uns auch nicht keine schlechte Wahl. Aber ich glaube, vielleicht die Bundesbrüder, die dann in der Zeit die sich um die Kassen gekümmert haben und um Protokolle und um diese ganzen Sachen, die haben das schon wesentlich besser gemacht, als ich das hätte machen können. Ja.
Es gibt immer jemanden, von dem man etwas lernen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und vor allen Dingen, die machen das auch viel schneller. Also ich habe einen Bundesbruder, der Mathematiker ist, der war vier Semester in Folge Kassierer bei uns. Und ich glaube, der war ein Semester so im Ausland, hat er so ein Auslandssemester gemacht. Und der hat das aber trotzdem gemacht. Er sagt, ich bin da gut eingearbeitet, das ist kein Problem.
Sehr cool.
Ja.
Du hattest ja erzählt, dass du ja erst eine Ausbildung zum Brauer gemacht hast. Du hast ja erst den Brauergesellen gemacht, dann hast ja etwas Diplom-Brauerei studiert und jetzt bist du ja Braumeister. Gibt es denn eine Geschichte oder eine Anekdote von dir, die deine Leidenschaft für das Brauen am besten beschreibt?
Also ich habe mit 14 das erste Mal am Braukessel gestanden und gebraut. Das kam daher, dass ich in der 9. Klasse musste man zumindest damals ein Betriebspraktikum machen. Und die Brauereien, die lagen alle außerhalb des Kilometerradius um die Schulen herum, zu denen in dem die Lehrer halt die Besuche machen. Da hatte ich aber mit meinem Lehrer sogar schon abgesprochen, er würde für so einen seltenen Beruf auch weiterfahren, ist kein Problem. Aber das habe ich dann nicht rechtzeitig hingekriegt, da dieses Praktikum zu organisieren und die meisten Brauereien haben auch Bedenken gehabt, weil man dann noch zu jung ist und mit dem Jugendschutz und sind alles so unter 16 ist das alles nicht so einfach. Mhm. Und da habe ich dann aber nicht, dann habe ich dann ein anderes Praktikum gemacht als Elektriker und bin dann aber nochmal in den Ferien. In den Osterferien oder was, habe ich mir das nochmal in den Kopf gesetzt, weil ich da eine Brauerei gefunden hatte, wo ich können. Dann habe ich die gefragt, ob ich das in den Ferien machen kann, ob ich da eine Woche kommen kann. Ich möchte das halt gerne anschauen. Ja, und dann hat das auch so geklappt. Also da sind dann die anderen, haben Freizeit gehabt und ich bin eine Woche arbeiten gegangen. Und ist so ein bisschen der Grundstein dann meiner Karriere geworden. Ja, da habe ich dann mit 14 das erste Mal Bier gebraut in einer richtigen Brauerei mit dem Braumeister zusammen. Das war eine Gasthausbrauerei. Und das ist ganz witzig. Und den habe ich auch immer wieder mal besucht. Und würde mal wieder ein Besuch anstehen. So alle paar Jahre bin ich da mal hingefahren und hab den besucht und er hat sich immer gefreut. Und da sagte er, ich glaube, ich bin der einzige Schülerpraktikant, der dann tatsächlich Brauer geworden ist. Und dann auch, also Braumeister wahrscheinlich sowieso dann. Und da rechnet er sich das auch so ein bisschen an, dann scheint er ja ein ganz gutes Praktikum gemacht zu haben, angeboten zu haben.
Das ist auch eine schöne Braut, die du dir dann auch mitbringst, mit 14 auch schon angefangen zu haben, so früh und so jung seinen Weg auch zu gehen.
Ich wusste noch nicht mal, wie Bier schmeckt und habe schon welches hergestellt. Ne? Das kann auch nicht von sich jeder behaupten.
Nee, absolut. Aber was ich immer interessant finde, ist ja im Bier sind eigentlich immer die gleichen Zutaten drin. Aber wie kann es sein, dass die einzelnen Hausbrauereien einer Stadt, die sagen wir mal einen speziellen Stil haben, sagen wir mal Düsseldorf mit dem Altbier, dass die alle unterschiedlich schmecken, aber immer die gleiche Qualität haben, aber das Gleiche immer drin ist, wie mit Brot.
Ja, gut, wenn du es so siehst, in Wein sind auch immer nur Trauben. Ne? Man kann schon mit den verschiedenen Stellschrauben der Rohstoffe arbeiten. Also es ist eigentlich nichts belanglos. Ja? Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Hopfensorten. Es kommen immer neue dazu, immer neue Züchtungen, die andere Aromen entfalten, die unterschiedliche Bitterstoffgehalte mitbringen. Melzereien, die stellen aus den Getreiden Malze her, die verschiedene Röstgrade haben, sag ich mal, die den Charakter des Bieres unterschiedlich bilden, den Körper unterschiedlich bilden, die auch die Farbe beeinflussen ganz, ganz maßgeblich. Mhm. Selbst das Wasser spielt eine Riesenrolle. Ja, also die Bestandteile von Wasser sind da nicht unerheblich, sei es für die Vollmundigkeit im Geschmack. Also bei dunklen Bieren kann man ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, Salze im Wasser haben als bei hellen Bieren. Ja, das ist dann so grob gesprochen, will da nicht zu sehr in ins Detail gehen. Aber da lässt sich einiges schon alleine aus dem Rohstoff Wasser schöpfen, wo man eigentlich denkt, das Wasser ist halt Wasser. Ne? Und die Hefen als viertes dann, die verschiedenen Hefestämme haben alle unterschiedliche in der aromatischen Ausprägung, man kann auch mit derselben Hefe dann nochmal zwei verschiedene Biere machen, indem ich einen anderen Temperaturverlauf nehme in der Gärung. Geht nicht mit jeder Hefe, also manche machen sich da schon ihr eigenes Ding, gerade so diese klassischen hochvergärenden Pilzhefen. Aber so im obergärigen Bereich, da kann ich schön mit der Temperatur spielen und dann nochmal andere Aromen entstehen lassen. Und da ist einfach der, also klar, der Malkasten hat augenscheinlich nur vier Farben. Aber man hat halt jede Farbe in allen möglichen Abstufungen und Schattierungen. Und man kann da schon, um mal bei diesem Bild zu bleiben, schöne Gemälde mit malen.
Okay, ja, spannend. Jetzt, wo du da arbeitest bei eurem Brauprozess, ist das da sehr stark computer- und maschinengetrieben oder noch eher handwerklich?
Also wir sind hier eine Brauerei, die ist noch älter als unsere beiden Verbindungen. Die Brauerei ist von 1745.
Und aus der Zeit Friedrich des Großen.
Die Gebäude sind teilweise über 200 Jahre alt. Mhm. Und wir haben auch noch sehr, sehr alte Technik hier verbaut. Also das Sudhaus ist bei uns in der Größenordnung und so von 70 bis 80 Hektoliter pro Sud und ist noch komplett von Hand gesteuert mit Handrädern. Also es ist kein einziges pneumatisches Ventil, da ist kein einziger Computer, das ist alles noch wirklich komplett. Außer die Pumpen natürlich, aber alle Ventile und so weiter sind von Hand gesteuert. Mhm. Und das ist schon was Besonderes. Ich glaube auch, dass unsere Auszubildenden daher eine sehr, sehr detailreiche Ausbildung hier erfahren, weil die noch wirklich ein sehr altes Handwerk lernen, was man in den 50ern vielleicht in größeren Brauereien und heutzutage nur noch in Hausbrauereien teilweise hast und in, wobei die es auch schon in sehr automatisiert gibt. Also das ist nicht unbedingt immer nur, dass die da wahnsinnig rudimentär schuften müssen, sondern da gibt es auch schon im kleinen Maßstab ganz tolle Anlagen, die automatisiert sind. Mhm. Genau, aber bei uns ist das Ding halt noch so, wie es halt vor 70 Jahren da stand und wahrscheinlich schon länger auch und es funktioniert noch, ne? Und solange es halt noch funktioniert, wird da auch erst wenig ausgetauscht. Ganz anders ist das zum Beispiel bei uns in der Flaschenabfüllung oder der Fassabfüllung. Das sind dann moderne Maschinen, weil da einfach die Technik auch viel weiter ist. Man kann mit einem 50 Jahre alten Flaschenfüller qualitativ nicht das Ergebnis halten, das man mit einem moderneren, mit einem 30 Jahre alten Flaschenfüller hinkriegt selbst. Also das, da ist schon ein Sprung drin und da geht es dann darum, wie viel Sauerstoff noch in der Flasche verbleibt und so weiter. Und naja, um die das ist dann relativ modern alles, aber der klassische Braueranteil, sage ich mal, ist bei uns wirklich noch ein handbetriebenes Sudhaus, ein offene Gärbottiche, wie man die so aus alten Dokumentationen noch kennt, ja, diese riesigen Swimmingpools mit den Schaumkronen oben drauf. Und dann liegende geschlossene Lagertanks. Und
also wie bei das, Bierfest, wo dann Lernfüll reinfällt oder reingeschmissen wird und dann ertrinkt.
Genau, Gott sei Dank ist bei uns noch nie einer ertrunken. Hoffe ich jedenfalls. Also in dem Zeitraum, den ich überblicken kann, ist noch keiner ertrunken.
Er ist ja auch reingeschubst worden in dem Film, ne?
Ja, gut. Das machen die Kollegen auch nicht untereinander, hoffe ich.
Also es gibt zu wenig Power halt einfach.
Ich bin mir sicher. Ja, vielleicht liegt es auch daran. Nein, aber die mögen sich alle untereinander. Das ist nicht das Problem.
Du hast ja gesagt, die Brauerei ist ja... die Brauerei ist ja etwas älter. Die ist ja von 1745 und es ist ja sehr traditionell dort noch produziert, größtenteils. Sieht das denn aus mit dem Experimentieren von oder mit neuen Geschmacksrichtungen aus? Oder bleibt das alles nach altem Rezept?
Jein. Also wir haben schon Standardsorten, möchte der Kunde natürlich auch, dass die Qualität gleichbleibend ist, dass der Geschmack gleichbleibend ist, also das Gewohnte zumindest ist. Also genau gleich ist es nicht, dass wir tatsächlich Batch-Abfüllungen machen. Ja, also wir haben einen Produktions- Batch landet dann auch am Ende in der Flasche und nicht wie bei größeren Brauereien, die dann sagen können, okay, wir verschneiden die Produktion einer Woche miteinander, sodass man dann immer das gleiche, wirklich das haargenau gleiche Bier dabei haben. Was natürlich für den Kunden eine super Sache ist, weil er immer da genau das kriegt. Und da wir aber noch so eine mittelständige Brauerei sind, verzeiht der Kunde dann auch eine kleine Schwankung oder wenn er sie nicht eigentlich sogar mag. Ja, und wir arbeiten halt auch mit gärungseigener Kohlensäure. Das heißt, es kann auch mal sein, wenn halt die Hefe mal ein bisschen langsamer war, dass das Bier mal ein bisschen weniger Kohlensäure hat als im Monat vorher oder in der Woche vorher, wo ich letzte Mal eine Kiste gekauft habe. Wir geben nichts raus, was jetzt nicht schmecken würde oder so, aber es sind halt schon mal Variationen drin. Und das macht, finde ich, auch dieses kleine Brauerei-Dasein aus, dass man so nicht ganz perfekt arbeitet. Aber man kann technologisch einiges machen, experimentieren würde ich es jetzt gar nicht mal nennen, aber Verbesserungen einpflegen, um das hinzukriegen. Und generell mit Experimentieren natürlich bei uns jetzt nicht mehr so möglich, wie ich das früher aus der Craft-Beer-Zeit kenne. Mhm. Wo ich wirklich im Grunde mir, wenn ich jetzt, ja, das Witzigste oder so, was ich gemacht hatte, waren ein kaltgehopftes Rauchweizenbier. Das hatte ich für die Berlin Beer Week gemacht. Das ist damals auch ziemlich gut angekommen. Das war halt, es war ein Weizenbier, was wahnsinnig fruchtig schmeckt, aber dann hinten raus halt diesen Rauchgeschmack hat, diesen Schinkengeschmack hat. Weil ich einfach mal was ausprobieren wollte. Und das kannst du halt in dieser Craft Beer Szene wahnsinnig gut. Ja, weil dann auch so ein paar Biernerds da rumlaufen. Aber wenn die Leute halt sich zum Fußballgucken treffen oder im Biergarten gehen und oder weiß ich nicht, in die Kneipe gehen, dann wollen die eigentlich nicht, dass man an ihnen an ihren Geschmacksnerven rumexperimentiert, sondern die wollen das bekommen, was sie bestellt haben, was sie gewohnt sind. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und so hat auch jeder seine Daseinsberechtigung und seine Bühne.
Du hattest ja eben auch gesagt, es gibt ja verschiedene Hopfensorten. Verwendet ihr da vor allem auch lokale Zutaten oder wird der Hopfen von weit her importiert?
Also der Großteil des deutschen Hopfen kommt aus Süddeutschland. Wir haben hauptsächlich Hopfen aus Tettnang, das ist auf der baden-württembergischen Seite, und aus der Hallertau auf der bayerischen Seite. Und da kaufe ich unseren Hopfen ein in den Regionen und teilweise versuche ich die auch vom Produzenten direkt zu beziehen. Und dann hat man natürlich immer auch so ein bisschen Schwankungen drin, weil die nicht großartig verschnitten werden mit den anderen Hopfenfeldern, sondern das, was der halt vom Feld einbringt, wird halt getroffen. Aber die Laborwerte kriege ich dazu, welche Parameter der Hopfen hat, wie viel Bitterstoffe der hat, wie hoch der Anteil an Aromen ist, der zu erwarten ist, sage ich jetzt mal so. Und da kann ich das schon recht gut überschauen, wenn jetzt die neue Hopfenernte reinkommt, dass ich dann weiß, okay, was muss ich anpassen am Rezept, damit wir wieder aufs alte Ergebnis rauskommen. Ne? Da okay. Arbeitet man halt mit Naturprodukten. Das ist dann der Job vom Braumeister auch, dann sich darum zu kümmern. Ne?
Ja, mega spannend. Hört sich nach einem sehr vielfältigen Job an. Lass mal drüber reden.
Ist es auch. Also in größeren Betrieben hast du natürlich einen Braumeister für jeden Teilbereich. Ne? Mhm. Das war halt einer, der sich um die Qualitätssicherung kümmert. Einer ist so der sich um die Mitarbeiter vielleicht kümmert, so Schichtpläne, Ausbildung und sowas. Das per sagt, und die Produktionsplanung mitmacht. Und dann gibt es meistens nochmal einen Übergeordneten und so, bei dem laufen dann die Verträge zusammen mit den Lieferanten und so. Das ist natürlich in so einem kleinen Betrieb, da ist halt nur ein Braumeister und der muss sich dann halt gucken, dass er sich um alles kümmert. Ne?
Ja, mal so, ne?
Ja, ja, klar.
Ja, welches ist denn dein Lieblingsbier?
Freibier.
Okay.
Das ist ein Satz, der ist mir schon in der Berufsschule damals von so einem Berufsschullehrer eingetrichtert worden. Vom alten Weber aus der Berufsschule in Dortmund. Vielleicht sagt es einem was. Der älteren Semester, den gibt es nämlich, glaube ich, auch schon also länger nicht mehr. Und der hat das immer zitiert. Der hat immer gesagt, Freibier ist das beste Bier. Merken Sie sich das. Sie wissen nie, für wen Sie mal arbeiten. Aber ansonsten natürlich außerhalb von Freibier. Es ist natürlich dann auch nach meinen Vorstellungen. Wobei das natürlich immer weniger wird mit dem voranschreitenden Berufsleben. Ne? Also, dass ich mir mal die Zeit nehme. Früher habe ich das öfter mal gemacht, auch auf dem Verbindungshaus bei uns. Haben wir mal im großen Kochtopf gebraut und mal wilde Sachen ausprobiert und so. Da habe ich heute nicht mehr so die Zeit für.
Ja, ja, die Sachen verschieben sich da im Leben, ne?
Mhm.
Ja, gut. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende für heute. Jan?
Ja, sehr schade.
Finde ich auch. Aber danke, dass du die Zeit gefunden hast, heute zu Corpo Talk zu kommen und über deine Erfahrung als Corpo und als Brauer zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht, mit dir hier mal so ein bisschen vor Publikum zu sprechen. Sehr ungewohnt für uns. Ja, wir kennen uns ja doch schon ein bisschen. Und war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
Absolut. Gut, meine Lieben. Auf anderen Häusern ist es auch schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr mal in Berlin seid, geht mal bei den Schwaben vorbei. Lohnt sich immer. Schönes Haus und immer Action. Und liked, teilt uns, macht Mundpropaganda, sprecht über diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden Stream. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.